Freunde, das ist so eine schwierige Sache, wenn man so alle Jubeljahre mal ins Zweiglaus kommt. Was soll man für einen Text nehmen? Ich habe mich jetzt doch entschlossen, mal wieder was anzufangen. Und wenn ich dann im halben Jahr wiederkomme, mache ich daran weiter. Und zwar möchte ich Sie bitten, den Psalm 84 aufzuschlagen. Je älter ich werde, desto mehr wird mir der Psalm 84 wichtig. Ein Psalm der Kinder Kora auf der Gittit vorzusingen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie junge hecken. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Jetzt muss ich erst mal überzeugen, sind das hier ein Lautsprecher oder ist das alles so Tonbandkram? Können Sie mich verstehen da hinten? Schlecht? Soll ich lauter sprechen? Dreh doch mal ein bisschen stärker da oben, einer. Ist da einer dran an dem Apparat? Ja. Ich möchte eigentlich nur den Vers 2 heute besprechen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth? Das erste, was einem geradezu ins Gesicht springt, ist dies. Herr Zebaoth ist der Name Gottes, wenn davon die Rede ist, dass er schrecklich, gewaltig, mächtig ist. Also etwa im Psalm 46, der Spieße zerschlägt und Waage mit Feuer verbrennt. Zebaoth heißt Herr der Heerscharen. Ich las ein Gedicht, das jemand im Osten gemacht hat. Ihr könnt euch der Herrschaft Gottes zu entziehen versuchen. Ihr könnt ihn leugnen, aber ihr könnt nicht hindern, dass er die Welt regiert. So. Wenn Zebaoth ist der Name dieses Gottes, wenn es in der Bibel mal heißt, dass Gott schrecklich ist, richtig so schrecklich, wenn man sich fürchten kann, dann steht der Name Zebaoth, der Herr der Heerscharen, um den viel tausendmal tausend Engel her sind. Und dass dieser Name des gewaltigen, schrecklichen, großes Gottes zusammengekoppelt ist mit dem Wörtlein lieblich, das gehört zum Seltsamen der Bibel. So kann nur die Bibel sprechen, nicht? Wie lieblich sind deine Wohnungen, du schrecklicher, du gewaltiger Gott, vor dem ganze Nationen nicht sind. Aber deine Wohnungen sind lieblich. Ich möchte sagen, da haben wir schon die ganze Paradoxie der Bibel, dass die Welt den Zorn Gottes erfahren muss und merken, dass er Herr ist und dass sein Volk unter der Wolkensäule und unter der Feuersäule zieht und in seinem Frieden wohnt und die Lieblichkeit schmecken darf. Jetzt wünsche ich nur Ihnen, dass Sie den schrecklichen Gott auch richtig fürchten und Gott nicht verharmlosen, dass Sie aber auch was wissen von der Lieblichkeit der Wohnungen Gottes. Ich habe heute, als Pastor der Pfarrer hat man wirklich so viel Zeit, nicht? Da habe ich mal eine Unmenge Kommentare um mich versammelt, um mal zu hören, was die Bibelausleger denn nun verstehen unter den Wohnungen des Höchsten, unter den Wohnungen des Herrn Zebaoth. Und das ist mir merkwürdig, wie jeder etwas anderes nennt. Luther sagt, die Wohnungen, die lieblichen Wohnungen Gottes, das ist im Himmel. Das ist im Himmel. Und hier sind wir nun in Vorhöfen des Herrn. Der große Erweckungsprediger Spurgeon sagt, die Wohnungen Gottes, das sind die Versammlungen der Gläubigen. Der Professor Lampachter, den wir bei der Thirstigen Zug-Konferenz schon hatten, der sagt, das ist ein Lied vom Tempel. Der Mann spricht hier ausschließlich vom Tempel in Jerusalem. Und dann sagt er, das ist sehr wichtig, das zu wissen. Ja, strich es aus. Goethe etwa war Pantheist, er sagt, alles ist göttlich, nicht wahr? Jede Pflanze ist von göttlichen Kräften durchdrungen. Gegenüber einem heidnischen Pantheismus ist hier bezeugt, Gott offenbart sich an ganz bestimmten Stellen. So im Tempel zu Jerusalem, und davon ist hier die Rede. Sehen Sie, wie ich das alles so gelesen hatte, war ich im Moment in großer Verwirrung und dachte, ich nehme einen anderen Text. Aber dann habe ich mich doch schon mal auf den Psalm 84, den ich so liebe, verbissen und habe gedacht, wir wollen einfach mal dem nachdenken, wo wohnt denn eigentlich Gott? Wo sind seine Wohnungen? Ich rede jetzt nicht von der Wohnung Gottes in der Höhe, so heißt es mal, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne, in der anderen Dimension. Davon reden wir nicht, sonst die Rede davon, wo wohnt Gott hier auf der Erde. Nicht wahr, die Pfarrer, die reden von ihrer Kirche als dem Gotteshaus. Wir freuen uns, sagen sie bei der Einweihung, dass wir ein neues Gotteshaus haben. Und es ist natürlich die Frage, ob Gott wohnt in der Auferstehungskirche und in der Marktkirche. Da sind wir natürlich blödsinnig dran im Weiglerhaus, denn hier ist eigentlich in dem Sinn kein Gotteshaus, nicht wahr? Da sind wir reingefahren. Aber wenn ich mal dem nachdenke, wo Gott hier auf Erden wohnt, da kommen also unsere Kirchen ernsthaft nicht vor dabei. Nicht? Das Wort vom Gotteshaus stammt noch aus katholischen Kirchen. Die katholische Kirche hat ja die Hostie auf dem Altar, nicht? Sie meint die Inkarnation des Herrn, und darum wird das das Gotteshaus genannt, und die Evangelien sind übernommen, um die Kirche Gotteshaus zu nennen, aber es ist der unsinnigste Ausdruck, den es gibt, nicht? Also wir sind nicht drum dran, auch wenn wir keine Glocken und keine Orgeln hier im Weiglerhaus haben. Also denken wir jetzt mal dem nach, wo wohnt Gott hier auf der Erde? Dann ist gar keine Frage, dass hier zunächst vom Tempel in Jerusalem ist. Als Israel aus Ägypten zog, ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, und zum Berge Horeb kam, und dort dem Volk Israel erschien und nämlich mit Moses sprach, da gab er dem Moses genaue Anweisung, er soll eine, so nannte man das, die Stiftshütte bauen, einen transportablen Tempel. Wird sogar gesagt, dass Gott ihm das Vorbild gezeigt habe. Also, das steht im Hebräerbrief, dass diese Stiftshütte gleichsam ein Abbild des himmlischen Heiligtums ist. Nur diese Stiftshütte gebaut in der Wüste, sie war aus, bestand aus einem, waren aus weißer Leinwand, die an Pfosten aufgehängt wurde, und die umgab zuerst den Vorhof, und dann kam die eigentliche Wohnung, war zunächst das Heiligtum, in dem doch siebenarmige Leuchter standen, der Brandopferaltar, und dann kam das Allerheiligste, in dem die Bundeslade stand. Und da sagt Gott, hier will ich mich dir bezeugen. Die konnten also mit Recht von ihrer Stiftshütte sagen, hier wohnt der Herr, hier bezeugt er sich. Und als die Stiftshütte ausgebraucht waren, man war in Israel, in Kanaan angekommen, da baute Salomo den Tempel. Und er sagt in seinem Gebet bei der Einweihung, Herr, ich weiß wohl, dass aller Himmel dich nicht zu fassen vermögen, aber hier wollest du dich bezeugen. Hier wolltest du Gebete erhören. Und so ist der Tempel in Jerusalem zunächst die Stelle, wo man sagen konnte, hier wohnt der Herr. Und darum haben die Stämme Israels eine Freude gehabt, wenn sie jedes Jahr ein oder zweimal nach Jerusalem zogen, zu den großen Tempelfesten. Das ist bestimmt der erste Gedanke hier. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, dein Altär. Hier bin ich zu Hause wie ein Vogel in seinem Nest. Oder in Vers 11. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend. Und diese Freude am Heiligtum, wo der Herr sich bezeugt, die spüren wir auch in anderen Psalmen. Das heißt in einem Psalm, ich freute mich über die, die zu mir sagten, lasst uns hinauf nach Jerusalem gehen. Meine Füße stehen in deinen Toren Jerusalems. Das ist die Freude, wir sind der Stadt des Heiligtums. Dieser Tempel in Jerusalem verschied sich also grundsätzlich von allen unseren Kirchen nicht. Hier war der Altar, wo die von Gott legitimierten Priester das Opfer der Versöhnung darbrachten. Hier war der Altar, wo Tag und Nacht ein Lamm brannte. Morgens wurde ein Lamm leise angezündet und der Rauch stieg auf bis zum Abend und am Abend wieder ein Lamm, das die Nacht durchbrannte. Man war immer unter dem Rauch des Versöhnungsopfers. Und hier war die Stiftshütte, wo der Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging, am großen Versöhnungstag und das Volk mit Gott versöhnte. Das ist zunächst die Wohnung Gottes. Aber jetzt kommt's Zweite. Also wenn ich jetzt mal nachfrage, wo die Wohnung Gottes sind, das ist eine Studie, die uns die ganze Bibel durchführt. Wo wohnt der Herr? Sehen Sie, wenn wir Johannes 2, wenn eine Bibel hat, tust du mal Johannes 2, Vers 18 aufschlagen, da finden wir Jesus im Gespräch mit den Juden. Da sagen, Johannes 2, Vers 18, das haben nicht alle eine Bibel, ich lese vor. Da antworteten nun die Juden und sprachen, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun mögst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen und zeigte auf den salomonischen Tempel, brecht diesen Tempel ab und am dritten Tag will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er redete aber vom Tempel seines Leibes. Hier stoßen wir zum ersten Mal drauf, dass dieser Tempel, in dem der Herr sich bezeugt hatte, dieser Tempel in Jerusalem, dieses Haus des Herrn, diese Stätte des Opfers, abgelöst wird durch den Sohn Gottes. Im Tempel ist die Wohnung Gottes. Wo wohnt Gott? Im Kolosserbrief heißt, in Jesus wohnt die Fülle Gottes leibhaft. In diesem Mann aus Nazareth ist der neue Tempel. In ihm wohnt Gott. Zu ihm müssen wir jetzt pilgern. Und das macht Gott ganz deutlich durch ein eigenartiges Ereignis. Als Jesus am Kreuz hing und rief, es ist vollbracht, als eine merkwürdige Dämmerung hereinbrach. Und das Volk erschrak und verstummte und sogar die Großsprecher und Schriftgelehrten stille wurden. Und in diese Stille hinein der Schrei Jesu kam, es ist vollbracht. Da riss plötzlich der große Vorhang im Tempel auseinander, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte. Das war die Entweihung des Tempels. Nun stand das Allerheiligste offen. Es war, als wenn Gott selber in diesem Augenblick einen Strich gemacht hätte durch den bisherigen Tempel. Nun ist die Wohnung Gottes Jesus. Jesus, der gekreuzten Auferstandene. Das Entscheidende im Tempel waren ja nicht die Mauern und die Kuppeln, sondern ein Altar war, wo Versöhnungsopfer gebracht wurden, die Sünder mit Gott versöhnen. Nun ist unser Altar Golgatha. Es ist Blödsinn, wenn wir das Ding da oben Altar nennen. Sie haben ja auch keinen Respekt davon. Sie haben das Garderobe benutzt, nicht wahr? Was meint, dass ein lutherischer Pfarrer dazu sagen würde, nicht wahr? Dass der Altar... Aber ich bin sehr viel einverstanden, denn es gibt für die Gemeinde Jesu Christi im Grunde nur ein Altar, der den Altar in Jerusalem abgelöst hat. Das ist das Kreuzholz, auf dem das eine Lamm geopfert wurde, das der Welt Sünde wegträgt. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Es hat mich immer sehr beeindruckt, wenn ich mir klar mache, Jesus ist sowohl der hohe Priester in diesem Heiligtum. Er bringt das Opfer, das wirklich versöhnt und Frieden bringt, nämlich sich selbst. Und er ist das Opfer, das dessen Blut wirklich rein macht von aller Sünde. Er bringt sich selber da. Nun ist unser Heiligtum Golgatha und Jesus der Auferstandene. Wie lieblich sind deine Wohnungen. An dieser Stelle können Sie sagen, Pastor Busch, das klappt jetzt nicht mehr. Deine neutestamentliche Auslegung des Alten Testaments ist der Mann, der da Blut überströmt am Kreuze hängt, wirklich lieblich? Alles andere als lieblich, nicht? Schrecklich und wahrhaftig und gericht über die Sünde aller Welt. Und weiß, wie ernst Gott mit seinem Zorn es nimmt. Aber lieblich. Meine Freunde, ob das Kreuz Jesu lieblich ist, das kann nur einer beurteilen, der im Gewissen erweckt worden ist und sich voll Not gefragt hat, was soll ich tun, dass ich selig werde. Der für sich selber keinen Weg weiß. Er kann nicht gut sein. Und seine Schuld nicht riesen hervor ihm, er kann ja nicht eine Sünde gut machen. Ein Mensch, der sich am Rand der Hölle weiß und fragt wie der Kerkermeister, was soll ich tun, dass ich gerettet werde. Ein solcher Mensch kann beurteilen, ob das Kreuz Jesu lieblich ist. Ich kann Ihnen sagen, es ist lieblich. Hier fand ich Frieden. Zinzendorf sagt, ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Nichts hat mir das Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha, Gott sei gepreist. Ich wollte Frieden finden, heißt in einem Volkslied. Ich suchte ihn allerwärts. Ich fand wohl viele Sünden, doch kein getrostes Herz. Da bin ich hingegangen zum Kreuz von Golgatha und da fand ich Frieden. Meine Freunde, wer wirklich, wirklich Buße tut, über sich selber verzweifelt ist, das ist die Voraussetzung. Wer umkehren will, wer wirklich weiß, ich kann so nicht vor Gott treten, wie ich bin. Wer wirklich Vergebung der Sünden will, dem ist das Kreuz Jesu über alles lieblich. Über alles lieblich. Das einzige Heilmittel für mein Gewissen. Die einzige Rettung. Die einzige Tür zum Leben. Die einzige Quelle, die mich reinigt. Einzige Quelle, die meinen Durst stillt. Ah, das ist lieblich. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebert, dieser Tempel auf Golgatha. Aber nun kommt ein drittes. Wenn man dem nachgeht, wo sind die Wohnungen Gottes? Wo wohnt Gott hier? Ich sagte, der Stiftshüter wird es abgelöst durch Jesus, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und hier müsste man ja einen Punkt machen können. Aber es ist interessant, verstehen Sie mich, hinten spreche laut genug, jetzt geht es so. Nun ist es sehr interessant, dass die Bibel hier noch keinen Punkt macht, sondern von weiteren Wohnungen des Höchsten spricht, von weiteren Wohnungen des Herrn Zebaoth. Wer eine Bibel hat, der schlage da mal auf, 1. Timotheus 3, Vers 15. Das ist schwer zu finden, ich lese ihn vor. Das ist also in unserer Bibel, Seite 242 im Neuen Testament, Seite 242, da schreibt der Apostel Paulus an seinen jungen Freund Timotheus: Solches schreibe ich dir und hoffe, dass ich bald zu dir kommen kann. Wenn ich aber verziehe, dass du wissest, wie du wandeln sollst in der Wohnung Gottes. Welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Da hören wir eine weitere Wohnung Gottes, nämlich die Gemeinde des Herrn. Und da sind wir nun wieder im Streit mit den volkskirchlichen Ausdrücken. Das ist die Schwierigkeit, dass so in der Volkskirche Ausdrücke gang und gäbe sind, die der biblischen Wirklichkeit nicht entsprechen, so wenig das als ein richtiger Altar ist, so wenig ist das, was man im Sprachgebrauch Gemeinde nennt, Wohnung Gottes. Nicht, ich war früher Pfarrer im 13. Bezirk der Altstadtgemeinde. Ich kann nicht diese Altstadtgemeinde nicht als Gemeinde lebendigen Gottes bezeichnen, als Wohnung Gottes. Es war ein Haufen von Kirchensteuerzahlern und allen möglichen anderen Leuten. Gemeinde des Herrn ist eigentlich die Schar derer, die ihm gehört oder ihm gehören will. Also wo man sich wirklich ernsthaft verlangend um sein Wort versammelt. Ich würde nicht anstehen, diesen Kreis hier als Gemeinde zu bezeichnen, nicht? Es ist neulich in einem Freikirchenzeitschrift ein großer Angriff gegen uns gestartet worden, dass wir gläubigen Pfarrer in der Kirche nicht den Mut hätten, offen zu sagen, was wirklich Gemeinde ist. Da muss ich sagen, es gibt, glaube ich, in jeder Freikirche Mitläufer. Heulige Schafe, nicht? Getaufte Hasen, die ins Feld springen. Jede Organisation ist ein Gerüst. Das Gerüst ist nicht der Bau. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde des Herrn ein Bau sei aus lebendigen Steinen erbaut, auf dem Fundament der Bibel und dem Eckstein Jesus Christus. Aber jeder Bau braucht ein Gerüst. Und darum gibt es Kirchen. Aber die Kirchen sind noch nicht die Gemeinde des Herrn. Verstehen Sie? Aber innerhalb dieses Gerüstes muss die Gemeinde erbaut werden. Ach, es gibt Gerüste, auf denen nur Lärm gemacht wird, nicht? Es gibt's ja. Dass man nicht weitergehen, nur Lärm gemacht wird. Aber es gibt Gerüste, auf denen lebendige Steine herzugetragen werden. Wenn ich das mal so ansehe, wie viele von Ihnen im Lauf der letzten 20 Jahre, die ich so miterlebt habe, hier zum Glauben gekommen sind und lebendige Bausteine geworden sind, dann sage ich so, auf diesem Gerüst der Volkskirchengemeinde ist doch der heilige Bau Gottes ein Stücklein gebaut worden. Und in der Gemeinde derer, die dem Herrn gehören oder ihm gehören wollen, die auf dem Wege sind, da wohnt er. Da wohnt er. Sehen Sie, bei meinen Hausbesuchen habe ich manchmal so Leute getroffen, die sagen, ja, ich gehe nicht in die Kirche, aber ich höre einen Radiogottesdienst. Und da sage ich, also wenn sie lahm sind, will ich nichts dagegen haben, aber es ist ein Notbehelf. Man gehört in die Gemeinde, weil der Herr hier wohnen will. Als meine Mutter, wie ich völlig taub geworden war, da ging sie mit uns in die Kirche, jeden Sonntag in dem schwäbischen Dörflein. Und da haben wir gesagt, Mama, du verstehst doch gar nichts. Und nachmittags ging sie wieder in die Stunde, du verstehst doch gar nichts mehr. Und da hat sie gesagt, ich gehöre in die Gemeinschaft der Heiligen. Sie begriff nicht mehr, was das bedeutet, in der Gemeinschaft zu stehen. Ja, meine Freunde, ich hoffe, Sie empfinden das, wenn Sie dienstags herkommen, dass das lieblich ist, nicht? Wenn einer noch im letzten Moment anrennen muss, vom Geschäft ganz erschöpft, dann kommt er doch wahrscheinlich, weil er empfindet, dass es lieblich ist. Habe ich recht? Ich habe es nie so empfunden, wie lieblich diese Wohnung des Höchsten, die Gemeinde des Herrn ist, als bei einem Erlebnis, das ich wahrscheinlich schon tausendmal erzählt hatte. Das war im Dritten Reich und ich war Vorsitzender damals der Westdeutschen Allianz und sollte eine Allianzkonferenz in Siegen leiten. Und gerade als ich abreisen will, am Abend vorher bekomme ich einen Anruf, hier geheime Staatspolizei, Sie haben nächsten Morgen hier zu einem Verhör zu erscheinen. Ich konnte nach Siegen nur noch Nachricht geben, ihr müsst irgendwie ohne mich anfangen. Und dann war ich einen Vormittag lang da in den Händen dieser Menschen. Man weiß nie, was sie eigentlich wollten, nicht? Es war quälend. Man hat das Gefühl, sie wollen einem reinlegen, nicht? Sie wollen einem nachweisen, was Staatsfeind ist. Sie spürten, dass man, na, ja, die Begeisterung nicht so riesig ist und so. Es war furchtbar, diese Atmosphäre von Feindschaft und Hass und List. Und ganz zermürbt setze ich mich, mittags kriege ich gerade noch Mittagszug und fahre nach Siegen. Und komme recht in die Nachmittagsversammlung. In der Hammerhütte sitzt zwar die alte Hammerhütte, ein großes Gemeindehaus. Ich komme hinten rein. Und das ist der gerade Gebetsversammlung. Die Brüder beten. Ich setze mich hinten auf den Stuhl und mich umfängt auf einmal diese völlig andere Atmosphäre. In mir zitterten alle Nerven noch nicht. Und was kommt da raus und was wird jetzt? Und hast nichts Dummes gesagt? Und auf einmal die Wohnung des Höchsten. Sie beten miteinander. Und ich bin hineingenommen in diese Gemeinschaft, wo man anbetet das Lamm, das uns erkauft hat. Und wo man dem Herrn bekennt, wie elend man sei, aber in ihm Gerechtigkeit und Stärke habe. Wo man sich freut mit allen Heiligen über die ewige Erlösung. In dem Augenblick empfand ich, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebot, deine Gemeinde, in der du gegenwärtig bist, in der du wohnst. Ich dachte so, wenn ich durch diese schrecklichen Menschen da von der Kochtumstraße in Essen jetzt so herzaubern könnte, dass sie einfach nur mal mit mir empfänden den Unterschied. Dieser Welt der Gemeinde Jesu Christi und ihrer hoffnungslos verzerrten Welt ohne Gott. Das ist also die dritte Wohnung, die Bibel uns nennt. Die Gemeinde des Herrn. Behalten Sie es. Nicht mehr ursprünglich der Tempel wird abgelöst durch Jesus, dann die Gemeinde, die Jesus erkauft hat. Nun könnten wir ja eigentlich Schluss machen. Das Interessante ist, dass die Bibel noch weitermacht mit den Wohnungen des Höchsten. Da heißt in Johannes, jetzt kommt die nächste Warnung, in Johannes 14, Vers 23. Da sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Bitte halten Sie das nicht für eine symbolische Sprache. Wenn Jesus so redet, dann lügt er nicht. Dann ist ihm ganz und vollen Ernst gemeint, dass der dreieinige Gott, Vater, Sohn, durch den Heiligen Geist, in einem Menschenherzen Wohnung machen will. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, in der Offenbarung. So jemand meine Stimme hören wird, zu dem werde ich eingehen. Das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dass es zweimal da steht, das bedeutet wohl, ich werde das Abendmahl mit ihm halten, da geben, servieren wir dem Herrn Jesus das Abendmahl. Und er mit mir das serviert, er ist uns. Und wenn ich mit ihm Abendmahl halte und ich serviere ihm, kann ich ihm nur alle meine Sünde und Unfähigkeit und Schuld und so hinlegen. Und dann hält er mit mir Abendmahl, da gibt er mir seine Gerechtigkeit und seine Vergebung, seine Gnade. Aber das geschieht inwendig. Das ist nicht bildhaft gesprochen, sondern realiter will er in uns wohnen. Ich habe in meinem Studierzimmer so viele Bilder an der Wand. Nee, ich habe das bereits literarisch ausgeschlachtet. Und da ist ein Bild von Dammann, der also in meinem Buch noch nicht vorgekommen ist. Und da steht drunter das Wort, Dammann war ein Erweckungsprediger hier in Essen. Der predigt in der Pauluskirche, die da stand, wo heute so ein großes Bürohaus steht. Und dokumentiert, dass die Kirche immer moderner wird. In dieser Pauluskirche, wenn auf so einem Kirchturm waren, gepredigt wurde, da hat Dammann vor uns 2000 Menschen gepredigt. Von dem Bild, das hat eine alte Frau mir geschenkt, da steht drunter, Christus für uns am Kreuz und Christus in uns. Das sind die beiden Pole des Evangeliums. Das sind die beiden Pole des Evangeliums. Ich glaube, dass es viele Christen gibt, die glauben wohl, dass Jesus für mich gestorben ist. Aber sie wissen nichts von dem Zweiten, dass er in mir durch den Heiligen Geist wohnen will. Es gibt's noch. Kennt ihr das Herzbüchlein? Ein Missionar Gossner im vorigen Jahr hat das gemalt, das Herzbüchlein, so ganz primitiv und ich liebe es sehr, dass es das Menschenherz so dargestellt. Auf dem ersten Bild, da sitzt der Teufel auf dem Thron da im Herzen und sieben böse Geister drumherum, also ein Pfau der Eitelkeit und der Bock der Unzucht und das Schwein der Gefräßigkeit und so all die Sünden. Und beim zweiten Bild, da sieht man so Flämmchen, die von außen anfangen zu bohren. Der Heilige Geist fängt an so einem Menschen zu arbeiten, nicht? Und dann kommt also ein schönes Bild, nicht wie der Heilige Geist, wie diese Flammen des Geistes ins Herz eindringen und die Viecherreis ausnehmen, nicht wahr? Wie da auf einmal eine Unruhe im Herzen steht. Sie halten es nicht mehr gut aus. Und dann kommt das schließlich am Schluss ein Bild, wo der dreieinige Gott wohnt. Da ist ein Bild des gekreuzten Heilandes und der Vater und der Heilige Geist in Gestalt der Taube im Herzen, wo früher all diese schrecklichen Gestalten waren. Das heißt doch nicht sündlos, meine Freunde. Wir bleiben angefochten. Aber es gibt auch Niederlagen. Aber nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, sondern die Herrschaft des Gottes, der in uns Wohnung genommen hat. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Glauben Sie nicht, dass das dass es lieblich wird bei einem Menschen, in dem der Herr selber Wohnung nimmt. Dass das etwas Liebliches ist, ein von Gottes Geiste, vom Herrn Jesus erfülltes Menschenkind. Ich glaube, dass so ein Menschenkind einfach zum Beispiel keine Krächze mehr haben kann. Dass die erliegen müssen, nicht? Dass so ein Menschenkind Herzen, ja, ich will mal so ausdrücken, solch ein Menschenkind es anderen leichter macht, an lebendigen Gott zu glauben. O lieben Freunde, machen Sie auch die Tore Ihres Herzens auf, dass er einziehen kann. Nicht wahr? Die ganze Adventszeit handelt ja eigentlich davon, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit ganz persönlich zu uns. Vor meinem Geist stehen jetzt Menschen, von denen ich sagen kann, in denen hatte doch Herr Wohnung genommen. Was waren das für liebliche Menschenkinder, nicht? Wie waren sie eine Wohltat für alle, die mit ihnen zusammenkamen? Sind wir nun fertig? Dann sind wir noch nicht fertig. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth? Ich glaube, hören Sie noch, können Sie noch, sind Sie müde, das war mir, oder habe ich bloß noch so eine Heizung direkt hinter mir, ja. Sehen Sie, wir sind noch nicht ganz fertig. Der Tempel ursprünglich abgelöst durch Jesus, die Gemeinde des Herrn, ist eine Wohnung des Menschenherz, das er einnimmt, will eine Wohnung des Höchsten sein. Und nun, glaube ich, dürfen wir das Wort auch beziehen auf unsere Wohnungen, auf unsere vier Wände. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Ich habe in der Bibel mal nachgesucht, ob man das so sagen könnte, nicht? Dass da auch unsere Wohnungen mit gemeint sind. Und da fiel mir gleich die Hochzeit zu Kana ein. Nicht wahr? Dies junge Paar, das nun anfängt und gleich am Hochzeitstag in Verlegenheit kommt, weil es nicht reicht, das ist so richtig... So geht es ja im Leben zu. Nichts geht von einer Verlegenheit und Schwierigkeit in die andere. Aber nun ist doch Herr da und verwandelt das schäbige Wasser in Wein, der viel besser war, als den sie aufgetischt hatten. Meine alte Tante, die gestern gestorben ist, die letzte Kuhlen da oben auf dem Schwäbischen Alb, lehrte mich ein Verslein, das hieß, da war ich noch ein Junge, willst du dem gemeinen Leben ungemeine Freude geben, lade Jesus zu dir ein, Jesus macht aus Wasser Wein. Unsere Wohnungen erfahren das, unsere ganz alltäglichen Wohnungen. Unsere Wohnungen wollen Wohnungen des Herrn Zebaoth werden. Vielleicht muss dann einiges umgekrempelt werden bei uns, ja? Wenn es eine Wohnung des Herrn Zebaoth werden. Was passiert alles in unseren Wohnungen? Sehen Sie, man sagt heute so viel, das ist meine Privatsache. Wenn einer reinreden will, sagt der Pastor, das ist meine Privatangelegenheit. Nicht? Das ist richtig. Wir wollen gerne Bezirk haben, wo der Staat oder irgendwas nicht hineinredet. Bin ich ganz dafür. Aber bei Gott gibt es das nicht. Da gibt es diesen privaten Bezirk nicht. Er will in unserer Wohnung Wohnung machen. Einquartierung des Herrn Zebaoth. Er will dabei sein, er will mit uns leben im Alltag. Schrecklich, erstaunlich und herrlich. Diese Wohnungen sind lieblich. Und überlegen Sie mal, ob nicht Wohnungen, wo Kinder Gottes wohnen, einfach lieblicher sind als andere Wohnungen. Ich muss noch mal erzählen, wie mir das an einer Stelle ganz merkwürdig aufging. Da war ich mit 12 Posaunenbläsern in Norwegen. Wir haben damals, ich weiß nicht, ob einer hier noch anwesend ist von dem Club, wir hatten in 12 oder 15 oder 16 norwegischen Städten hatte ich Vorträge und der Posaunenchor blies. Wir fuhren zu einer Stadt zur anderen. Und er erreichte mich unterwegs ein Anruf des deutschen Gesandten in, oder ist da ein Botschafter, ich weiß nicht, in Oslo. Da wäre so ein komischer Fall, da wäre in der und der kleinen Stadt ein deutscher Matrose gefangen gesetzt, der wäre in Verdacht, dass er einen norwegischen Matrosen erstochen hätte. Und ich möchte doch so gut sein und das, den mal aufsuchen. Er sollte einen Bericht geben, er verstände aber gar nichts, ich wäre doch Jugendpfarrer und ich möchte mich doch um den Fall mal kümmern. Alle Schwierigkeiten, die es gäbe, dass ich also nun im Moment meine Reisen abbrechen müsste, das würde alles deutsche Gesandtschaft bezahlen, die hätten ja Geld genug und so. Und dann habe ich also einen kleinen Abstecher gemacht in ein entzückendes norwegisches Städtchen. Meine Jungs waren begeistert und tobten dabei am Strand rum. Und ich stieg so über die Felsen in diese zerstreuten Häuser. Ich suchte immer ein Gefängnis. Gefängnis bei uns, ein Riesenbau mit roten Backstein, nicht? Und endlich stand ich vor einem weiß gestrichenen Holzhaus, wo allerdings die eine Hälfte also Gitter vor den Fenstern hatte. Aber es sah sonst nicht sehr nach Gefängnis aus. Und dann klingelte ich und dann erschien eine entzückende alte Oma. Und dann, ich hatte einen Dolmetscher bei mir, erklärte der, ich wollte also diesen deutschen Matrosen besuchen. Ja, das wäre hier. Und da kam ich rein und da hing, kam ein Flur und da hing ein Wandspruch, gib mir mein Sohn dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ich dachte, das ist mein Gefängnis, ja? Und also stellte sich raus, der Bau war so, der eine Flügel war die Wohnung des Gefängnisverwalters und da er gestorben war, machte das die alte Frau, eine liebe Christin, und der andere Flügel war Gefängnis. Da saßen zwei Gefangene, ein Norweger und das junge Matrose, der im Suff einen anderen erstochen hatte. Es war ziemlich erschütternd. Ich will nur davon nicht erzählen, ich konnte dem deutschen Gesandten seinen Bericht schreiben, den er dann nach Bonn geschickt hat. Aber wissen Sie, in diesem Zusammenhang, ich erwachte in Gefängnis zu kommen und finde auch ein Gefängnis mit zwei fürchterlichen Insassen. Und da auf der anderen Seite wohnt eine liebe Christenfrau. Und von da geht eine Atmosphäre in das ganze Gefängnis rüber. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich war so eingestellt auf Wachmeister und Zellen und Schlüssel, ich kennt doch den Laden, nicht? Eine völlig andere Atmosphäre. Mir fiel das Wort ein, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zeberort. Bei dieser alten Frau, die hier die Aufsicht führte, ist ja auch ein komisches Gefängnis, nicht? Aber wir werden kaum so einen Strafvollzug durchführen können, nicht? Aber das spürte ich, da wohnt der Heiland, da wohnt der Herr. Ich muss jetzt zu Ende kommen. Das Letzte, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zeberort. Ja, da ist nun doch die ewige Welt mit gemeint. Und ich wünschte uns allen, dass wir auf dem Wege wären, zu den ewigen Wohnungen Gottes. Wir sprachen davon, wie er hier auf Erden wohnt, in den Alltagswohnungen, in Herzen seiner Kinder, in seiner Gemeinde, in Jesus. Aber, lieben Freunde, die Wohnung des Höchsten, das sind eigentlich doch die Ziele der Kinder Gottes, die lieblichen Wohnungen. Je älter man wird, desto mehr freut man sich eigentlich, dass man durch Jesus eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens haben darf. Vergebung der Sünden und nun gehe ich nach Hause. Wohin? Wo es tausendmal schöner wird, ist als alle schönen Villen in Bredeneye zusammengenommen. Nicht? Ich erinnere mich, und damit möchte ich schließen, eines jungen Männertags vor vielen Jahren, den da jetzt Heimgang Dr. Humburg noch leitete, war damals Bundeswart im Westbund. Und dann stand er auf und sagte, ich krieg gerade die Nachricht, dass der und der Bruder gestorben ist. Da nannte er einen Namen, der uns allen lieb war. Und da sagte er, jetzt stehen wir auf und singen. Und ein Lied singen, was damals schon für alle Kirchenmusiker und Theologen unmöglich erschien. Lass mich gehen, lass mich gehen, dass ich Jesu möge sehen. Und da standen so 500 junge Männer, die im Dienst standen. War so Mitarbeitertagung. Und im Augenblick ging es mir durch, wie schön und lieblich sind die Wohnungen des Allerhöchsten, die unser Ziel sind. Ach, wie schön ist der Engel Lobgetön, sangen wir. Wie wird sein, wenn ich zieh in Salem ein, in die Stadt der goldenen Gassen? Herr, mein Gott, ich kann's nicht fassen, was das wird für Wonne sein. Paradies, wie ist deine Frucht so süß? Unter deinen Lebensbäumen wird uns sein, als ob wir träumen. Bring uns, Herr, ins Paradies. Das sind die endgültigen Wohnungen des Herzebaut.